Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben, vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
Hallo, hallo.
Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der großartigen Julia Normando. Und heute haben wir eigentlich wie immer eine besondere Episode am Wickel, nämlich die erste Episode nach dem Indianer, auch wenn wir das natürlich irgendwie, aber es ist schon auch ein Einschnitt gewesen, die letzte Episode hat es ja in sich. Der Indianer hat das Leben komplett verändert und nun wollen wir hören, liebe Julia, wie geht es weiter? Herzlich willkommen hier in deinem Podcast.
Guten Morgen, Hauke, und guten Morgen ihr alle da draußen. Ich hoffe, ihr hört fleißig weiter. Denn es wird immer noch interessant, auch ohne Alkohol. Jedoch werde ich gleich hier sagen, dass in dieser Episode heute mit den ganzen Geschichten in der Werbeagentur, die dort geschehen sind, war ich ja teilweise auf Alkohol und dann mal nicht. Also das kommt ein bisschen durcheinander, aber ich werde es erwähnen, damit ihr das besser versteht. Also Tatsache ist, ich arbeite immer noch in der wunderbaren Werbeagentur an der Alster. Ich liebe meinen Job, aber nicht den 10. Chef. Er ist Choleriker und Narzisst. Wenn er mich im 5. Stock an der Alster anschreit, dann hört man das unten am Empfang.
Oha.
Und ich gebe mal ein Beispiel. An einem Tag hatte ich in meiner Strumpfhose eine klitzekleine Laufmasche. Er kommt rein, mein Chef. Er ist aus Frankfurt, spricht also hessisch, einen Dialekt, den ich leider nicht sehr gut kann. Aber er sagte immer zu mir, Julie, mit der Laufmasche können Sie doch direkt auf den Straßenstrich in St. Georg gehen. Ich weiß gar nicht, was Sie hier bei mir machen. Bums. Dann waren da, so, das war eine Geschichte, die mich sprachlos ließ. Dann wollte er jeden Morgen sein. Er war auch ein penibler Mann, Bleistift neben Bleistift, arrogant ohne Ende und eben schrie nicht nur mit mir, der schrie auch mit anderen rum. Das war ihm völlig egal, wer das war, ob das der andere Geschäftsführer war oder wer auch immer. Dann wollte er jeden Morgen seinen Pfefferminztee haben, den ich ihm auch brachte, und weh mit Honig. Und dann war einmal so ein bisschen Honig daneben geleckt. Da schrie er nicht. Er sagte nur, na kein Wunder, dass sie keinen Mann haben, wenn sie nicht mal ordentlich Tee servieren können. So, also aber richtig mega, mega fies. Und also da waren viele schlimme Sachen. Aber dann war eine lustige Sache. Und zwar kam er eines Tages, da hat er die Nacht durchgefeiert. Und wenn er vorher getrunken hatte, dann war er ein total netter Mann, ganz andere Persönlichkeit. Und dann kam er mit einem Kasten Zigarren, gab sie mir. Und dann sagte er, Julie, diese teuren Zigarre hab ich gerade geschenkt gekriegt. Wickle sie die Zigarre in eine feuchte Labbe, sagt er. Wickeln Sie die Zigarre in eine feuchte Labbe. Und stellen Sie sie in unsere kleine Küche, bis mal was Großartiges passiert und wir feiern können. Ich sage, okay, gut. Und ich kannte in meinem ganzen Leben keinen Zigarrenraucher. Also gehe ich in die Kantine und frage nach einer Stoffserviette. Ich hole die Stoffserviette, nehme sie mit in die Kantine und in die kleine Küche und mache sie nass, drücke sie aus, hol diese 9 Zigarren aus der Kiste, wickel die in diese feuchte Stoffserviette und schieb sie natürlich ganz schwierig wieder rein in den Kasten und stell sie beiseite. Mehr sage ich dazu nicht. Wickeln Sie die Zigarre in eine feuchte Labbe. 3 Wochen später ungefähr kriegen wir hohen Besuch von Beiersdorf, unser größter Kunde. Und Julie, decken Sie alles schön ein, machen Sie alles schick. Na, 5. Stock an der Alster, tolles Büro, ich mache alles schick, ich ein toller Hosenanzug und wie es eben eigentlich immer war. Und dann sitzen die Herren, 3 Herren und er und tagen da drin. Plötzlich höre ich ihn, Julie, es gibt Grund zu feiern, holen Sie mal die Zigarre.
Und dann, oh nein.
Es ist, Und dann komme ich mit diesem Kasten in dieses Zimmer mit den drei Geschäftsführern von Beiersdorf und meinem cholerischen Chef. Und da guckt er mich an und sagt lächelnd: Julie, Sie haben sie doch in eine feuchte Lappe gewickelt. Und just in dem Moment wusste ich, dass das völlig falsch war, dass der Kasten natürlich in einen feuchten Lappen sollte und nicht die Zigarren. Also was mache ich? Ich stelle den Kasten auf den Tisch vor diesen vier Männern ab und ziehe ganz vorsichtig den Deckel auf. Und dann, ich muss gar nicht gucken. Ich sehe, wie diese Männeraugen nur auf diesen Kasten gucken. Und dann siehst du ja das Tuch. Und ich ziehe dieses immer noch ein bisschen feuchte Tuch auf. Brösel, Brösel, Brösel. Du hättest eine Stecknadel fallen hören können in dem Moment. Und jetzt kommt aber der Witz. Vier Stück waren noch heil. Die noch drin waren. Und es waren ja genau vier Männer. Und ich hatte nur die ganze Zeit Angst, fängt der jetzt vor den Kunden an zu brüllen, to lose his goal. Das wäre ja mega peinlich gewesen. Oh. Aber tat er zum Glück nicht. Und ich lächelte nur und sagte: Ach, sehen Sie, vier Stück haben wir ja noch. Und räumte das andere schnell. Und dann fing einer an zu lachen und dann lachten sie alle. Und damit war das Thema zum Glück erledigt.
Oh Gott.
Zum Glück erledigt. Also sowas, ja, es war natürlich typisch Julie. Das war ein typischer Julie. So, aber nun wusste ich, wie man mit Zigarren umging. Das war eine schwere Lehre und eine peinliche, eine extrem peinliche. So, die Episode ist vorbei. Vor diesem cholerischen Chef hatte ich natürlich viele andere. Wie gesagt, das war der 10. Mit den anderen kam ich alle aber sehr gut klar. Und wie gesagt, wir waren auf der 5. Etage mit 2 Chefsekretärinnen und 4 Chefs. Und einer davon war eben, ja, der gehörte zu der MeToo-Kampagne, die es ja damals noch nicht gab. Und er, meine Kollegin, sagte zu mir: Also pass auf den Typen auf, ich will hier keine Namen nennen, weil der natürlich sehr bekannt war. Ich will, pass auf den auf, der grapscht gerne. Das ist gerne ein Grapscher.
Und eines Tages, also er gehörte er nicht zur Kampagne, entschuldige, er gehörte nicht zur Kampagne, sondern er gehörte zu denen, die das eigentlich dann ausgelöst hätten.
Okay. So ist es. Danke, Hauke. Vielen Dank.
Sorry.
Und dann, weil die anderen Geschäftsführer waren alle zum Lunch und er kam ins Büro, auch meine Kollegen war zum Lunch und ich war fleißig am Tippen. Da hatten wir noch nicht mal Computer, sondern nur Schreibmaschinen. Und er stellt sich ganz nah an mich ran und starrt nur auf meine Brüste. Und ich denke, oh Mann, was machst du jetzt? Und einfach tippen, 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 tippen. Und er steht da einfach nur so nah dran und starrt nur auf meine Brüste. Und plötzlich geht es total durch mit mir. Und ich schreie dann, ich sage: Oh mein Gott, hören Sie auf damit. Ich sage: Was würden Sie dann machen, wenn ich pausenlos auf Ihren Schwanz starren würde? So, das fiel mir so nur ein. Und,
okay.
Und seine Hose war ja auf meiner Augenhöhe. Und dann schmeißt er sein Becken nach vorne, immer fast in mein Gesicht und sagt: Dann tun Sie es doch, dann tun Sie es doch.
Oh,
das musst du dir mal vorstellen. Ja, und dann ging er aber lachend raus. Dann drehte er sich weg und ging lachend raus. Also berührt hat er mich nie, sondern nur diese fiesen Gesten. Meiner Kollegin einmal ist er von hinten gekommen, hat er seine Hände auf den Schreibtisch und hat sie so von hinten angemacht und sie hatte gerade einen ganz spitzen Bleistift in der Hand und hat ihm damit in die Hand gedonnert. Also richtig verletzt. So, das war das. Und dann war noch eine Geschichte, wir hatten ja sehr viele Partys da. Und auf einer der Sommerpartys, wo es Kartoffelsalat mit Würstchen gab, da hat er dann noch eine andere, eine ganz hübsche Schweizerin, die bei den Kreativen war, irgendwo angefasst und sie nahm ihr vollen Teller und klatschte ihm total ins Gesicht, dass die Bratwurst und der Ketchup so langsam an seinem Gesicht abglitten. Und der war so, das war ein herrliches Bild für alle und das machte ja auch das Gespräch durch die 300 Mitarbeiter sofort. Dieser olle geile Sack, das ist unglaublich. Und was er dann immer machte, der wischte sich das gelassen aus dem Gesicht und lachte darüber. Der fand das wirklich, es war ein Kavaliersdelikt, das kann man mit Frauen machen. No, nach außen hin war er natürlich glücklich verheiratet. So, und das waren so die Episoden um MeToo herum. Aber damals haben wir Frauen das entweder mit dem Bleistift gelöst.
Oder mit dem Kartoffelsalat.
Angezeigt oder solche Sachen gemacht. Ja, es ist, ja, das war diese mit ihm. Und das war ziemlich gruselig, muss ich so sagen.
Es ist aber auch, sag noch mal, wann in etwa war das? Über welches Jahr reden wir?
Das war in den 80er Jahren.
Ja, ist ja so krass, ja, wenn man sich überlegt, so lange ist es noch nicht her und trotzdem war die Welt offensichtlich eine vollständig andere. Nicht nur mit Schreibmaschinen, was man ja aus heutiger Perspektive sich kaum vorstellen kann, sondern auch mit einem Mindset, das völlig anders war.
Ja, und die anderen Geschäftsführer kriegten das natürlich nicht so mit, bis auf die Tatsache, da als er die Wurst im Gesicht hatte. So, jetzt sind wir in der Mittagspause, wir Sekretärin, häufig über die lange Reihe geschlendert. Wir waren ja direkt an der Alster und dahinter lief ja die lange Reihe. Und eines Tages ging ich mal alleine und da war so eine kleine, elegante Boutique. Und mit ganz tollen Abendroben, so richtig, richtig schick. Und dann sah ich so ein kleines Schild von dem Designer auf einer Modenschau mit diesen Kleidern. Und dann dachte ich sehr, oh, das würde ja vielleicht Spaß bringen, neben meinem Job ein bisschen Modenschauen zu laufen. Dazu muss ich gleich sagen, ich habe zwar gemodelt, aber ich bin noch nie eine Modenschau gelaufen. Mhm. Normando geht da also rein und da ist so eine Direktrice, weil sie sich sogar in Paris vorstellt. Und ich gehe hin, ich sage, brauchen Sie zufällig noch Models? Ich würde gern laufen. Und dann guckt sie mich so erstmal an, von oben bis unten. Und dann sagt sie, ja, wo sind Sie denn schon gelaufen? Und ich lüge eigentlich nie. Aber ich wollte, aus irgendeinem Grund wollte ich den Job gern haben. Und sagte, oh, ich bin in London und Los Angeles gelaufen. In Deutschland noch nicht. Und das hat sie mir sofort abgenommen.
Sehr gut.
Dann hat sie mich vermessen. Meine ganzen Maße genommen und sagte, ja, stimmt alles, perfekt, du würdest auch zu uns passen, denn unsere Hauptmodels, die sind alle um die 40, zwischen 40 und 50 sogar, weil unser Publikum ist Heidi Kabel, Hildegard Knef und ältere Hamburger VIPs, ja. Und dann sagte, ich mache einen Termin mit Jürgen Hartmann. Das war der Designer, den Namen erwähne ich, denn der war wirklich gut und auch sehr bekannt seinerzeit. So, und jetzt habe ich meinen ersten Job als Catwalk-Model. Und zwar, das war in den großen Bleichen. Und vor Anproben, der machte gigantische Kleider. Wirklich, sonst, wenn dies blöd gewesen wäre oder old-fashioned, hätte ich keine Lust dazu gehabt. Aber das werde ich auf Instagram posten, diese Bilder. Es war wirklich eine wunderschöne, wunderschöne Kleidung. Und aber vorher, das gehört natürlich dazu, gab es Champagner, bis der Arzt kommt. Also wir haben alle Models getrunken. Natürlich, das, wie gesagt, dies war noch vor dem Indianer. Und dann haben wir uns ordentlich Champagner getrunken und er hatte zwischen diesen, ich sag mal, 10 älteren Models hat er immer ein paar jüngere, die en vogue waren, aus Paris oder Mailand einfliegen lassen, um das Ganze noch extravaganter zu machen. Und Normando, die noch nie auf dem Laufsteg war, ich bin da durchgelaufen wie eine Königin. Also ich konnte das einfach aufgrund des Champagners. Und ich musste keine Tipps mehr einholen. Ich habe es mir angesehen und habe mir gesagt, das kannst du, und bin gelaufen. Und also diese Modenschauen, was soll ich sagen, die waren ein-, zweimal im Monat, manchmal mehr, manchmal weniger, wurde auch nett bezahlt, zusätzlich zu meinem guten Gehalt in der Werbeagentur, und brachte total Spaß. Das war wirklich auch eine schöne Abwechslung. Und dann passierte, ich muss mal eben überlegen, damit ich das auch nichts vergesse, euch zu erzählen. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein kleines Päuschen. So, natürlich, jetzt kommt der Moment, wo ich bei Adreed bin war und kein Alkohol mehr trinke. Es kommt die erste Modenschau im Élysée, war die. Und wir machen unseren Probewalk. Und weißt du was? Ich kann, es ist, als hätte ich einen Knoten in meinen Beinen. Ich kann nichts mehr. Man denkt ja auch, wenn man die laufen sieht, ach, die laufen nur. Nee, die laufen nicht nur. Dazu gehört ganz, ganz viel. Und wenn diese in den Kopf kommt, wie wir ja wissen, das kannst du nie im Leben. Kannst du das auch nicht. Richtig. Und der Alkohol hatte mich das weggenommen. Da hatte mir die Angst weggenommen vor diesen, das war voll besetzt. Und an dem Tag musste ich, glaube ich, war sogar Hilde Knef auf dem Laufsteg. Die kennt ja jetzt niemand mehr, nur die Älteren. und das musste toll werden. Das musste toll werden. Und vor allen Dingen, was sollte ich den anderen sagen? Ja, ich kann heute nicht laufen plötzlich. Das wollte ich denen ja nun nicht erzählen mit meiner Problematik. Und dann habe ich meine Mädels gesagt, ich sage, kommt, doch denen habe ich das erzählt. Kommt, ich trinke keinen Champagner mehr mit euch und ich weiß den Walk nicht mehr. Erklärt mir nochmal die Drehung und zeigt mir das. Und da haben diese Bitches, sage ich jetzt mal, zu mir gesagt, out there, you're on your own. Und die haben mir, keine von denen hat mir irgendwas gezeigt. Und da war aber zum Glück ein junges, norwegisches Model. Ich könnte sie heute noch küssen. Sie sagte, komm mit mir auf die Toilette vom Élysée. Ich zeig dir die Drehung und ich zeig dir das Wichtigste. Ich musste das wirklich ganz neu lernen. Wo ich jetzt das bestimmt schon 2 Jahre gemacht habe. Ja, und dann hat sie mir das Wichtigste gezeigt, und aber trotzdem schlotterten meine Knie, aber ich habe es hingekriegt, keiner hat was gesagt. Aber ich habe das, mein Spruch, ich habe mein Selbstbewusstsein unter dem Laufsteg vom Élysée verloren. Das war
aber
wirklich,
sag mal, kommt es denn wieder? Das ist ja ein interessanter Punkt, dass du sagst, also der Alkohol hat sozusagen die Angst vernebelt oder so. Und nun bist du da im vollen Bewusstsein und weißt, okay, übrigens, ich bin jetzt hier ganz nüchtern. Ist das ein Problem? Ernsthaft, bleibt das eins oder ist es einfach nur ungewohnt neu?
Ungewohnt neu. Und du musst aber viele Sachen neu lernen. Genau, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Selbst Sex. Ich habe gedacht, das geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Weil es mit dem Alkohol, es löst ja so viel. Es löst so viel, das sage ich eigentlich ungern, weil es ja, weil du weißt, wie ich gegen Alkohol bin, und es ist, ich wiederhole, es ist die schlimmste Droge, die es gibt. Aber deshalb, es gibt ja so viele, die trinken, weil es löst deine Hemmungen, Laufsteg besser laufen, es sagt dir einfach, du kannst das. Wenn die Leute immer erzählen, nehmt kein LSD, die Leute springen alle aus dem Fenster, auch alles Bullshit. Weißt du, du kannst auf Alkohol passieren eher so Sachen, dass du irgendwo rausfällst, runterfällst, weil du, oder du denkst, du kannst was. Und in diesem Fall war, das ist ein gutes Beispiel. Ich konnte das alles, das nicht mehr. Und beim Sex war es auch erst eine Katastrophe. Es war so, als müsste ich alles neu erlernen. Also viele Sachen, nicht alles. Na, und ich war wesentlich unsicherer, was ich ja auch immer wieder erzähle, diese Unsicherheit, ob ich von der Droge runterkam oder vom Alkohol. Aber vom Alkohol, das gibt sich. Nach einer Weile findest du, wenn du dich allmählich wieder lieben kannst, weil du es geschafft hast, aufzuhören zu trinken, dann erkenne ich das ja an und fange an, mich zu lieben. Und dann findet man auch seine Mitte wieder. Denn ich war ja auch ganz weit weg von meiner Mitte. Und wenn du die nicht hast, kannst du dich nicht präsentieren auf dem Lauf. Die guckt mal, wie toll ich aussehe. Verstehst du? Dann bist du nämlich so klein mit Hut, aber du musst eigentlich was beweisen.
Aber
Und
ist es dann
so
unter
läuft
Alkohol
das.
nicht eher eine Fake-Mitte? Das ist dann ja in Wahrheit gar keine echte Mitte, oder? Es ist eher
Oh ja,
ein.
selbstverständlich. Oh ja, es ist eine falsche Mitte. Das ist, ja, es gaukelt dir ein Bewusstsein vor, das ja eigentlich nicht wirklich da ist. Und
Ja, total interessant.
das ist ja, das passiert ja eben den ganzen Trinkern, sag ich mal, weil die nichts im Leben haben, aber wenn sie trinken, dann sind sie benebelt. Dieses normale Ding sind benebelt und sie müssen nicht drüber nachdenken, was sie alles nicht tun und tun könnten. Deshalb fiel ich ja seit dem Indianer auch in die, zum Glück, in die Spiritualität. Das gab mir einen Ersatz für das Loch, was entstand, nicht mehr zu trinken. Dass ich mich plötzlich um positive Sachen kümmerte, gute Bücher las, Seminare mir anschaute, die mich weiterbrachten. Es eröffnete mir eine völlig neue Welt, die ich bis dahin nicht wahrgenommen hat, weil ich zu beschäftigt war, mich zu betäuben und angeblichen Spaß zu haben. Ja, angeblichen Spaß zu haben, das ist der Punkt.
Lass uns
Jetzt,
da noch mal ganz kurz
ja.
reingehen. Angeblichen Spaß sagst du
Gerne.
aus der Retrospektive. Das hier interessant, weil das würden ja die meisten Leute, wahrscheinlich sogar ich, würde das immer wieder auch unterschreiben, zu sagen, naja, klar, und dann haben wir Spaß und dann trinken wir zusammen einen oder so. Aber das ist gar kein echter Spaß, würdest du also im Nachhinein sagen. Ist das so, dass man sagt, also eigentlich fühlt man nichts oder eigentlich fühlt man etwas, was nicht da ist? Oder wie würdest du das beschreiben? Ist ja nur deine
Das ist,
Perspektive. Das heißt, ich will das nicht
fällt
klein
mir
und
auf.
nicht nur, sondern,
Nee, 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 nee,
aber
nee.
das ist ja sozusagen sehr
Man
individuell
hat,
wahrscheinlich.
ja, wir haben ja Spaß, wenn wir einen Schwips haben. Ja, bevor wir nicht betrunken werden, haben wir ja Spaß, weil wir mit unseren Freunden zusammen sind und was Spaßiges teilen und auch, sage ich mal, über unseren Mut hinausgehen. Wie zum Beispiel bin ich mit einer Freundin. Lieben gern haben wir, wenn Dom war, sind wir kurz vorm Schluss, das gehört jetzt auch zu der Geschichte, dann saßen wir zu Hause, hatten einen getrunken und dann sagen wir so, jetzt fahren wir noch mal auf den Dom und fahren fünfmal hintereinander Achterbahn. Da haben wir Dessous angezogen, die geilsten Dessous, Pelzmantel drüber, sind zum Dom gefahren und das gab uns diesen Kick, das völlig bescheuert, wir sind fünfmal hintereinander Achterbahn gefahren. Und nur wir beide wussten, dass wir nur geile Dessous unter unseren Pelzmänteln hatten. Da waren wir. Und das hat einfach einen Kick gemacht. Ich sage jetzt mal solche verrückten Sachen. Und die man nicht macht unbedingt, wenn man nüchtern ist. Aber nichtsdestotrotz, ich merke, um nochmal auf deine Frage zu kommen, ich merke besonders bei einigen Freundinnen, die selten was trinken. Und dann merkt man ganz besonders die Veränderung, besonders jetzt ich. Wenn die dann, die eine Freundin, wenn die dann nur ein Glas Wein getrunken hat, sie ist eine sehr kühle, ein sehr kühler Mensch, sehr zurückhaltend, nicht so extrovertiert wie ich, aber so wie die ein Glas Wein getrunken hat, da öffnet sie sich und ich kann ihr Fragen stellen, die ich ihr sonst nicht stellen kann. Und erzählt mir. Und dann trinkt sie aber das zweite Glas Wein und dann wird sie schon peinlich, dass ich sagen muss, auch lass mal, du komm, lass mal stehen. Ne?
Trinkt noch besser
Und
nicht weiter.
ja, trink mal besser nicht weiter. Und wie du eben auch sagtest, es ist unterschiedlich bei jedem Menschen. Das ist natürlich klar. Wie ich auch sagte, ich war betrunken ja noch nett, wie die anderen mir erzählten. Aber es kann ja auch völlig schief gehen. Und
Total.
deshalb ist das eine heikle Sache. So. Und der Unterschied, da muss ich auch wieder sagen, zu dem, ich bringe das gerne nochmal auf, zwischen Kiffen und Alkohol, ist ja, dass du beim Kiffen am nächsten Tag noch weißt, was du gemacht hast, weil das ja auch fröhlich macht. Macht ja auch fröhlich, aber du weißt am nächsten Tag, was du getan hast. Bei Alkohol kann das zum Filmriss führen. So. Und deshalb verdamme ich Alkohol. Bis heute natürlich. Und ich habe auch nie nach wie vor den Wunsch zu trinken.
Ja, okay. An dieser Stelle sei denn nochmal der Hinweis genehmigt, ne, dass wer damit ein Thema hat, dass es hier keine professionelle Beratung, sondern einfach nur der Austausch von Perspektiven. Es sollte Inspiration gelten, mit einem Thema umzugehen. Insofern. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, so die Retrospektive von jemandem, der es sehr exzessiv betrieben hat, auch zu hören und zu verstehen, wie ist der Unterschied. Ich jedenfalls finde es interessant. Ich hoffe, dich da draußen interessiert es auch. Ich höre es auch auf zu fragen. Aber, und das ist das große Dilemma, in dem wir stecken, die Episode ist schon fast am Ende. Wir müssen in Wahrheit hier einen kleinen Cut setzen und beim nächsten Mal hören wir dann, was genau weiter.
Ich erzähle weiter über das Leben mit Woruschka, was mit meiner Tochter passiert und wie ich natürlich durch die Arbeitslosigkeit und Weggang aus der Werbeagentur mir einen neuen Job suchen muss. Und das wird auch interessant, welcher neue Job das sein wird.
Oh ja. Dann danke ich dir, liebe Julia, für diese Einblicke in die Umstellung in das Leben ohne Alkohol. Und dir da draußen danke ich für dein Interesse. Wenn du eine Frage hast, dann findest du unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse, das führt direkt zu Julia ins Postfach. Und dann können wir da auch drauf eingehen, wenn du eine Frage hast. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye bye.